Ja, ihr Lieben, Krisen sind manchmal so wie Ertrinken. Panik in den Augen, Angst, kein Plan. Können in Krisen auch Schätze verborgen sein? Das ist meine Frage heute Morgen. Meine Predigt ist eher eine Zeugnispredigt, nicht mein persönliches Zeugnis, sondern das beeindruckende Erlebnis der Tochter einer meiner ehemaligen Schulkameradinnen. Ich finde, ihr Zeugnis illustriert sehr schön die beiden Verse aus Römer 8, 18 bis 19, um die es heute in dieser Predigt auch geht. Ihr Name ist Heather Taylor. Und sie lebt in den USA. Sie ist gläubige Sportlerin und wollte in ihrem Leben etwas ganz Sinnvolles und Tolles für Gott tun. Ihr Traum? Kleinen Helden der dritten Welt zu helfen, die ohne ausländische Unterstützung kaum eine Chance im Leben haben. Ihr Herz schlägt für die Kinder in Afrika. Und ihnen möchte sie gerne mit Hilfe der Organisation Tier Australia beim Bau einer Schule helfen, damit die Kinder eine Ausbildung bekommen können. Und ihre große Idee, solo im Ruderboot über den Pazifik zu rudern, und zwar von Kalifornien bis nach Hawaii. Das sind 2100 Seemeilen, nur Wasser. Ein großzügiger Sponsor hatte ihr 100 Dollar für jede geruderte Seemeile versprochen. Und dieses Geld wollte sie dann in diese Schule stecken. Ihre Vorbereitung dauerte ein ganzes Jahr. Sie ließ ein extra für diesen Zweck gebautes Ruderboot umrüsten, mit einer kleinen Kabine, so groß wie ein Sarg, so sieht es innen aus, wo sie nachts schlafen kann, mit Solar auf dem Dach, damit sie auch Strom hat und Verbindungen zum Festland behalten kann. Jeden Tag hat sie in diesem Ruderboot trainiert. Ein Sportler weiß, ohne Training hält man nicht durch. Sie motivierte auch ein engagiertes Unterstützungsteam, das für die ganze Logistik und all das, was an Land getan werden musste, zuständig war, die bereit waren, ihr bei diesem Projekt zu helfen. Ich fand das sehr mutig, was sie macht, besonders deswegen, weil sie genau dasselbe im letzten Jahr schon einmal versucht hatte. Im letzten Jahr musste sie das ganze Projekt abbrechen, weil die Technik versagt hat. Etwas Salzwasser war in die Elektronik der Solaranlage gekommen und hatte sie funktionsunfähig gemacht. Das heißt, sie war ohne Strom und konnte deswegen auch mit der Welt draußen auf dem Meer nicht mehr kommunizieren. Und das ging aus Sicherheitsgründen gar nicht und sie musste zurückkehren. Am 12. Mai diesen Jahres war sie dann endlich startklar. Be still and know that I am God steht da oben in ihrem Boot. Bleib ruhig, bleib gelassen, entspannt. Gott ist auf deiner Seite, er hält zu dir. Schon ganz früh morgens startete sie in ihren zweiten Versuch. Die Wettervorhersagen waren akzeptabel und abends ging es los. Doch der Kampf ging schon bald nach dem Start los. Entgegen allen Prognosen kam Wind in Südostrichtung auf. Das war deswegen ganz besonders schlecht, weil die Meeresströmung vor der Küste Kaliforniens sowieso schon in südöstlicher Richtung verlief. Das heißt, nicht nach Hawaii rüber, sondern in Richtung Südamerika. Wir können das auf dieser Karte sehen. Damals die Strömung links nach unten. Dort in Kalifornien ist sie gestartet und wollte über den Pazifik nach Hawaii. Doch sie war eine psychisch und physisch starke Kämpferin, auch als Christ. Sie wollte sich nicht bezwingen lassen. Eine kleine, zielstrebige Sportlerin mit viel Gottvertrauen gegen die Natur. Ein David gegen Goliath. Wer gewinnt? Ein Zitat aus ihrem Tagebuch: Alles auf dem Boot funktionierte perfekt. Aber was als kleiner Wind prognostiziert wurde, wirbelte mich plötzlich umher, als ob meine Bemühungen null und nichtig wären. Ich konnte das Boot einfach nicht gegen diesen Wind in Richtung Westen korrekt ausrichten. Wegen des Windes und der Strömung hatte sie nach den ersten 5 Tagen erst 60 Seemeilen zurückgelegt. Diese Punkte markieren immer die täglichen Fortschritte. Wir sehen, am Anfang ging es raus aufs Meer und dann fing sie an, immer weiter nach Süden abzudriften. Die gestrichelte Linie zeigt den Kurs, den sie eigentlich gehen wollte. Leider wurde der Wind von Tag zu Tag immer stärker und erreichte teilweise bis 15 Knoten. Sie schaffte tagsüber immer nur wenige Seemeilen und wurde noch nachts, als sie schlafen musste, durch Wind und Strömung wieder gen Süden getrieben. Sie war genervt, sie war frustriert und hatte manchmal sogar Tränen in den Augen. Aus Enttäuschung? Aus Wut? Sie wusste es selber nicht. Wo war Gott? Machte sie nicht etwas für die armen Menschen in Afrika? Hörte er ihre Gebete hier draußen auf dem endlosen Meer nicht? Aber sie wollte nicht aufgeben. Sie hoffte, der für diese Jahreszeiten untypische Wind würde bald aufhören. Sie dachte immer nur an die Kinder, denen sie helfen wollte. Und direkt vor ihr auf dem Boot stand auch: There are harder things in life. Es gibt Schwereres im Leben. Und sie dachte an die Kinder, die in ihrem Leben wirklich viel Schwereres ertragen musste als sie gerade. Aber der Wind hörte trotz allen Betens und Hoffens nicht auf. Am 14. Tag wurde nachts auch noch ihr Treibanker abgerissen. Bei schwerem Wellengang musste sie den Ersatzanker hinten durch eine kleine Luke ihrer Kabine wieder neu montieren. Durch die Schaukelei wurde sie seekrank. Sie war gezwungen, wegen der Wellen aus Sicherheitsgründen tagelang in ihrer Minikabine zu bleiben, weil es an Deck viel zu gefährlich war. Und dort wurde sie nur hin und her gerufen. Hin und her geworfen. Nachts musste sie sich sogar anschnallen in ihrer kleinen Kabine, um überhaupt schlafen zu können. Ein Zitat aus ihrem Tagebuch: Das war viel schlimmer als jede Quarantäne. Einmal verliert sie sogar für eine kurze Zeit das Bewusstsein, weil sie tagelang kein anständiges Essen runterbekommen hatte. Am 16. Tag, man muss sich mal vorstellen, 16 Tage rudern auf dem Meer, schwappte auch noch eine Riesenwelle durch die Luke in ihre Kabine und setzte alles unter Wasser. Und sie brauchte einen ganzen Tag, um ihre Ausrüstung wieder trocken zu legen. Die Welle hatte auch das Ruder verklemmt. Sie schaffte es erst nach mehreren Versuchen, es wieder richtig einzuhängen. Und auch hier wieder ein Zitat aus ihrem Tagebuch: Wahrscheinlich hatte ich durch diese ewige Schaukelei so einen Dachschaden, dass ich diesen einfachen Vorgang nur sehr mühsam zustande brachte. Aber sie gibt immer noch nicht auf. Es geht im Zickzack weiter, immer noch in die falsche Richtung. Sie kämpft, sie betet, sie hofft auf Gott. Sie rudert nach Westen und fährt nach Süden. Am 26. Tag, immer noch Sturm. Zitat: Meine Stimmung ist ziemlich niedergeschlagen, da ich mich innerlich so hin und her gerissen fühle. Es dämmert mir langsam, dass hier alles nicht mehr in meinen Händen liegt. Ich bin absolut hilflos und kann einfach nichts dagegen tun. Ich kann nur beten. Ich kann nur täglich meine 10 bis 12 Stunden rudern. Aber alles nur, um meine Position zu halten und dann nachts wieder abzutreiben. Ich bin langsam über dieses "Du schaffst das schon" hinaus. Ich bin an meiner Grenze. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Warum stillt Gott diesen Sturm nicht? Es liegt doch alles in seinen Händen. Heather ist verzagt und zwischendurch kommen die ersten Gedanken ans Aufgeben. Sie hofft auf ein Wunder. Denn auch in ihrer Gemeinde wird immer erzählt, du musst nur beten und Gott wird schon. All ihre Freunde an Land beten für sie. Aber es passiert kein Wunder. Der Wind weht weiter. Ein Zitat aus ihrem Tagebuch. Als der Wetterbericht am 27. Tag noch immer keine Besserung verspricht, das ist schon fast nach einem Monat, gebe ich auf. Zum zweiten Mal. Das war eine Katastrophe für mein Selbstbewusstsein. Aber wenn ich weiter so abtreibe, dann komme ich bald in die Hurricane-Region. Ich bin jetzt schon auf die Höhe von Mexiko abgetrieben. Das können wir auf der Karte sehen, ganz weit im Süden. Am 10. Juni funkt sie schließlich SOS nach zu Hause und bittet darum, gerettet zu werden. Wieder gescheitert. Was sollen ihre ganzen Freunde jetzt denken, gegenüber denen sie vorher immer sehr zuversichtlich gesagt hat, das schaffe ich. Was soll ihr Team dazu sagen, die sich tagelang abgerackert haben, um alles zu organisieren? Was werden ihre Sportskollegen erst sagen? Und was werden die Medien doch lästern über diese Verrückte, die über den Pazifik rudern will? War sie jetzt der totale Versager? Ihre Freunde organisieren ein 10 Meter langes Fischerboot, um sie abzuschleppen. Aber sie muss noch eine halbe Woche auf dem Meer ausharren, weil Abschleppen bei dem Sturm nicht möglich ist. Die kleine Andrea braucht dann schließlich noch 2 weitere Tage, um überhaupt ihre Position auf dem weiten Ozean zu erreichen. Rettung am 17. Juni nach 38 Tagen Rudern in einem einsamen Kampf. Emotional und körperlich ausgelaugt wird sie zurück nach Kalifornien geschleppt. Der Traum von Hawaii war geplatzt. Es bleibt nur das große Warum. Dort ist sie hingekommen, dort links unten liegt Hawaii. Warum? Warum? Sie wollte doch den armen Kindern helfen. Beim ersten Versuch hatte sie gutes Wetter, aber versagende Technik. Beim zweiten Versuch perfekte Technik und widerspenstiges Wetter. Hier wieder ein Zitat aus ihrem Tagebuch. Am frustrierendsten finde ich, dass so viele Leute Zeit und Geld investiert haben und ich nun alles vermasselt habe. Ich finde es schwer, damit zu leben. In meinem Kopf rotieren viele unbeantwortete Fragen. Aber ich werde mich damit abfinden müssen. Nur die kleinen, schönen Momente, die erzähle ich keinem. Die will ich ganz für mich behalten. Nur für mich. Die Show der Fische, der Ansturm der Delfine, der schöne Sternenhimmel, der manchmal in den Nächten schien. Nach einem Monat des Sackenlassens schreibt sie dann, eins habe ich aber durch diese Erfahrung gelernt. Ich bin doch kein Versager. Ich habe nämlich die Erkenntnis gewonnen, dass Gott mir Raum zum Scheitern gibt und dass alles, was bei meinem Scheitern passiert, absolut nichts an seiner Liebe und an seinen Verheißungen mir gegenüber ändert. Wahnsinn, schreibt sie. Ich danke Gott für diese Erkenntnis. Ich danke Gott, dass ich diesen Schatz entdecken durfte. Der Meißel der Realität hat zwar meine Hoffnungen und Träume durchstoßen und zerstört, aber der Kern meiner Seele bleibt durch eine undurchdringliche Schicht abgeschirmt. Ein unbezahlbares Geschenk Gottes. Trotzdem würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass es nicht schmerzt. Selbst jetzt halte ich meinen Kopf in meinen Händen, schließe meine Augen frustriert darüber, wie die Dinge gelaufen sind. Fragen: Habe ich etwas falsch gemacht? War das Boot falsch aufgebaut? War der Schwerpunkt falsch? Aber das sind ja wieder Gedanken über die Vergangenheit. Wenn ich nach vorne blicke, gibt es da draußen ein Comeback für mich? Das kann ich im Moment nicht sehen. Ich entscheide mich, bei dieser Frage einfach zu lächeln. Ihr Lieben, ähnlich kann es uns auch in unserer Nachfolge gehen. Christus Nachfolge bedeutet doch, dass wir unseren Verstand einsetzen und uns überall dort engagieren dürfen, wo unsere ganz persönliche Begabung hinpasst. Den einen von uns treibt die Liebe zu Jesus zu kleinen Ideen, die er umsetzt. Den anderen motiviert sie zu großen Projekten. Beides hat vor Gott den gleichen Wert. Aber auch beides, und das wissen wir alle, kann an der Realität des Lebens scheitern. Menschen verkalkulieren sich. Und wenn man dann bei größeren Projekten sogar noch andere mit hineingezogen hat und motiviert hat, mitzumachen, dann ist das Scheitern besonders peinlich und demütigend. Aber das ist alles kein Grund, nicht erst loszurudern. Denn Gott gibt uns auch in der Gemeinde, auch in der Nachfolge, Raum zum Scheitern. Warum? Weil dahinter ein Schatz steckt. Wenn Christen in solchen Situationen, in solchen Krisen plötzlich schweigsam werden oder sich zurückziehen, auch aus dem Gemeindeleben, dann bedeutet das eigentlich nur, dass sie für eine kurze Zeit zu müde sind, um fröhlich weiterzukämpfen. Ihnen fehlt dann oftmals sogar die Kraft, anderen zu erklären, was sie gerade durchmachen und selber nicht so richtig verstehen. Ich sehe in so einem Scheitern keine Resignation, sondern einen Selbstheilungsprozess. Und dieser kann ruhig auch etwas länger dauern. Die Frage: Wie gehen wir in der Gemeinde miteinander in solchen Phasen um? Liebevoll, ermutigend oder vorwurfsvoll und kritisierend? Geben wir uns gegenseitig den Raum zum Scheitern? Es ist völlig in Ordnung, im Gebet vor Gott seine Enttäuschung oder seine Wut abzuladen. Das tue ich auch. Aber nicht, ohne gleichzeitig zu sagen, Danke dafür zu sagen, dass er, so wie wir es immer wieder sagen, sein Angesicht trotzdem über uns leuchten lässt. Denn in jeder Krise, und das möchte ich heute deutlich machen, liegt ein großer Gewinn, wenn die Perspektive stimmt. Nein, ich vertröste jetzt nicht auf den Himmel und das ewige Leben. Der Gewinn unserer Krisen liegt nicht in der Ewigkeit, sondern in unserem Zeugnis als Christen heute. Denn bei diesem Zeugnis in der Krise geht es um eine der höchsten Formen des Lobpreises. Paulus zeigt das in Römer 8, Vers 18 und 19. Und er musste auf seinen Missionsreisen viele Krisen durchstehen. Da schreibt Paulus: Ich meine nämlich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind, mit dem verglichen zu werden, was an uns offenbar werden soll. was an uns offenbar werden soll, in unserem Leben offenbar werden soll. Man kann auch übersetzen, durch uns oder durch unseren Umgang mit diesen Krisen sichtbar wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass das sehnsüchtig auf das Sichtbarwerden der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist unterworfen der Nichtigkeit. Das heißt, Paulus sagt hier, die ganze Schöpfung, und er meint die Menschen, die ganzen Menschen warten darauf, dass die Christen, die Kinder Gottes, sichtbar machen, wo der Unterschied liegt zwischen Gottes Kindschaft und Gottes Ferne. Ich habe mich immer gewundert, warum die meisten Bibelkommentatoren hinter diesem Text eine Aussage über das ewige Leben vermuten. Ich finde, der griechische Text gibt das nicht her und ich finde dort keinen Hinweis darauf, dass die Nichtigkeit, von der Paulus spricht, irgendetwas mit unserem biologischen Vergänglichkeit zu tun haben sollte. Das griechische Wort Matthäus, das hier für nichtig steht, bedeutet eitel, ohne Wahrheit, ohne Nutzen, ohne Erfolg, ohne Kraft. Der Vers 19, wo es heißt, die ganze Schöpfung wartet, dass die Söhne Gottes etwas sichtbar machen, kann also nur bedeuten, dass in der ganzen Schöpfung etwas fehlt, was ausschließlich nur Gottes Kinder angemessen einbringen und sichtbar machen können. Was ist das? Ist es die höchstmögliche Form des Lobpreises zur Ehre Gottes? Ja. Und ich meine hier nicht Lobpreis in Form von eindrucksvoller Rhetorik, emotionalen Liedern oder schwärmerischer Körpersprache, sondern hier geht es um einen Lobpreis, der einfach sichtbar macht, wer Gott ist. Es geht um einen Lobpreis, der Gottes Treue zu uns, gerade in den tiefsten Krisen, unzerstörbar bezeugt und preist. Nur so kommt der tausendfach zitierte Vers 18 später im Kapitel einen Sinn. Da heißt es nämlich, wir wissen aber, dass denen Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen. Mit diesem zum Guten dienen kann nicht gemeint sein, dass unsere Leiden uns für den Himmel zurechtschleifen sollen, so wie man einen Diamant zurechtschleift. Warum nicht? Weil das ewige Leben ein Geschenk Gottes an uns ist und wir da nichts hinzuverdienen können. Wir können es nur annehmen und wir können es nicht aufpolieren, auch nicht in unseren Krisen und nicht in unseren Höhepunkten. In Vers 38 schreibt Paulus dann noch, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch irgendwelche Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Mächte, weder Höhen noch Tiefen, noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist, Christus Jesus, unseren Herrn. Ihr Lieben, das ist unser Bekenntnis. Nichts kann uns trennen von Gott. Und wo können wir das besser bezeugen als in Krisen, indem wir nicht jammern, sondern indem wir sagen, ich halte fest an dem Versprechen Gottes. Für mich persönlich bedeutet das, dass wenn ich bei Krisen und Versagen in meinem Leben in Gegenwart von anderen Menschen über diese große Frage, warum, lamentiere, dann verleugne ich Jesus genauso, wie Petrus ihn auch verleugnet hat. Das klingt im ersten Moment hart. Warum? Petrus hat 3-mal öffentlich gesagt, ich kenne ihn nicht, diesen Jesus, der sein Alles war. Wenn ich mit meinen Krisen öffentlich hadere, dann sage ich in gleicher Weise wie Petrus damals, dass ich nicht wirklich darauf vertraue, dass Gott zu mir steht, dass Gott zu mir hilft. Dass ich nicht wirklich vertraue, dass Psalm 23 stimmt, wo es heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Ja, es stimmt. In meinem stillen Kämmerlein, da darf ich weinen und wütend sein. da darf ich diese Frage, warum Gott, warum hast du nicht geholfen, ihm vor die Füße werfen. Das hat Jesus auch getan. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat er am Kreuz gesagt. Aber, und das überlesen die meisten Leute, direkt danach sagt Jesus und verwandelt damit sein Leiden, sein Sterben gleichzeitig in einen riesigen Triumph, in einen riesigen Lobpreis. Da sagt er, und wir können es nachlesen in Lukas 23, 46, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Was so viel bedeutet wie, selbst jetzt beim Sterben vertraue ich dir 100% und gebe dir die Ehre, oder nicht? Das müssen wir dazu lesen. Meine Frage heute Morgen, wollen wir Jesus auch in diesem Sinne nachfolgen? Im Schaukasten, da hängt gerade ein Plakat, ne? Dass wir als Christen, als Jünger Jesu, unserem Herrn nachfolgen. Auch an der Stelle hier, wo wir in der tiefsten Krise diese Botschaft weiter sagen, ich vertraue und ich hadere nicht, ich zweifle nicht, ich jaule nicht. Ich habe einen Wunsch für uns, dass wir uns bei der nächsten Krise, die unser Leben betrifft, egal auf welcher Ebene sie stattfindet, dass wir dann daran denken, das ist keine Katastrophe. Das ist kein Grund, jetzt an Gott zu zweifeln, sondern es ist eine Chance, Lobpreis in höchster Form den Menschen vor Augen zu halten. Wir können dadurch Gott loben. Wahrer Lobpreis ist laut Römer 8, Vers 18 bis 19, wenn gerade in unseren Krisen offenbar wird, dass wir tatsächlich Gottes Kinder sind und dass die ganze Schöpfung in unserem Umgang mit unseren Krisen erkennt, dass unser Vertrauen absolut unerschütterlich sein kann und kein Matthäus ist, das heißt nicht eitel, nicht lustlos, nutzlos, nicht sinnlos. Ich möchte euch einfach Mut machen, bei der nächsten Krise, egal wie schlimm, nicht Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben und zu fragen, warum stillt er nicht den Sturm, sondern den Schatz darin zu sehen, diese Chance an dieser Stelle vor Menschen zu bekennen, Leute, im Moment stinkt alles in meinem Leben, aber ich weiß, an wen ich glaube. Amen.